Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Klaus und heute geht es um Gottes Strafen und Zurechtweisen und um seinen Zorn und um die Frage, was sagt die Bibel eigentlich wirklich dazu? Ja, spannende Fragen und ich fange mal so an. Du kennst vielleicht auch den Spruch, der liebe Gott sieht alles. Nicht wenige Menschen haben das in ihrer Kindheit nicht nur einmal gehört. Dieser Spruch galt als Erziehungsmaßnahme und wollte sagen, tu nichts Böses, denn Gott sieht alles und bestraft es. Damit wurde ein angstmachendes und bedrohliches Gottesbild weitergegeben. Der Gedanke, dass Gott böse Menschen für ihre Taten bestraft, der ist in der christlichen Tradition tief verwurzelt. Dem steht gegenüber, dass zumindest im Neuen Testament von einem strafenden Gott erstaunlich selten die Rede ist. Und im Hebräisch des Alten Testaments gibt es verschiedene Wörter, die in unseren Übersetzungen mit Strafe übersetzt sind, aber die auch ganz andere Bedeutungen haben kann, die man also auch ganz anders übersetzen kann. Es lohnt sich also, sich einmal mit der Frage zu beschäftigen, was die biblischen Schriften wirklich über den strafenden Gott sagen. Das kann hier nur exemplarisch an einigen wenigen Bibelstellen geschehen, denn ein biblisches Gesamtbild würde ein ganzes Buch füllen. Aber auch einige exemplarische Stellen können zeigen, dass die biblischen Aussagen nicht so eindeutig sind, wie wir oft denken. Blicken wir zuerst auf zwei Stellen aus dem Alten Testament. In Psalm 6 drückt ein Mensch eine Notsituation aus, in der er mit Übeltätern und Feinden zu kämpfen hat, ja sogar mit dem Tode bedroht wird. Er fleht Gott um Errettung an und wird am Ende des Psalms gewiss, dass Gott ihn erhört hat. Der Vers 2 dieses Psalms wird in fast allen Übersetzungen, die sich um eine wörtliche Übersetzung bemühen, so wiedergegeben. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Der Vers ist so aufgebaut, dass beide Glieder parallel zueinander stehen. Strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Man nennt das mit dem Fachwort Parallelismus Membrorum, eine Parallelität der beiden Glieder. Das ist eine übliche poetische Figur alttestamentlicher Dichtung. In diesem Fall des Psalms 6, Vers 2 sagen beide Glieder mit unterschiedlichen Worten dasselbe oder etwas sehr Ähnliches aus. Das hebräische Verb, das hier mit Strafen übersetzt ist, kann laut Lexikon verschiedene Bedeutungen annehmen. Nämlich entscheiden, richten, Recht sprechen, Recht schaffen, zurechtweisen, zur Rechenschaft ziehen, züchtigen und dann eben auch strafen. Das Verb, das mit züchtigen übersetzt wird, in diesem Psalm hat folgende Bedeutungsgehalte. Züchtigen, zurechtweisen, auch im Sinne von ermahnen und belehren. Wer diesen Text übersetzt, der muss also zwischen den verschiedenen Bedeutungsgehalten auswählen. Im ersten Teil des Verses muss man nicht mit Strafen übersetzen, sondern könnte das Verb zum Beispiel auch mit richten wiedergeben. Im zweiten Teil des Verses könnte man statt züchtigen die Bedeutung zurechtweisen, ermahnen wählen. Dann würde der Vers so lauten: Herr, richte mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht in deinem Grimm. Die zweite Übersetzung ergibt einen deutlich anderen Sinn als die erste. Sie geht davon aus, dass Gott über das Schicksal des in Not geratenen Menschen entscheidet. Er ist sozusagen der Richter, der uns für unsere Verfehlungen belangen kann. In der konkreten Situation des Psalmbeters könnte das heißen, wie es oft in unserem Leben ist, ist er nicht ganz unschuldig an dem Konflikt, in dem er steht. Er hat irgendwie seinen Beitrag zur Eskalation des Konflikts auch geleistet. Nun schlägt das auf ihn selbst zurück. Seine Feinde bedrohen sein Leben. Er fleht Gott an, dass er ihn nicht für seine Mitschuld belangen möge, dass ihm diese Zurechtweisung erspart bleibe. Diese Deutung entspricht dem alttestamentlichen Tat-Folge-Zusammenhang, wonach eine böse Tat auf den Täter zurückschlägt und ihn selbst in Bedrängnis bringt. Das geschieht nicht automatisch, sondern nur dann, wenn Gott dieses Zurückschlagen zulässt. Aber könnte man nicht genauso gut von Strafen Gottes sprechen als von seinem Richten? Je nachdem, was man unter Strafe versteht. Ich habe einmal in der Wikipedia nachgeguckt. Die definiert Strafe so: Die Strafe ist eine Sanktion gegenüber einem bestimmten Verhalten, das im Regelfall vom Erzieher, Staat oder Vorgesetzten als Unrecht bzw. als unangemessen qualifiziert wird. Die Strafe ist also eine Sanktion. Dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn eine Sanktion genau? Die Wikipedia schreibt dazu: Als Sanktion wird ein Zwangsmittel bezeichnet, durch das rechtsnormwidriges und verhaltensnormwidriges Handeln dem so Handelnden Nachteile bringen soll, um ihn zur Einhaltung dieser Normen zu bewegen. Überträgt man das auf Gott, dann wäre sein Richten ein Mittel, das dazu dient, die Einhaltung seiner Gebote zu erzwingen. Da war ja von einem Zwangsmittel die Rede. Das finde ich schwierig, wenn man das auf Gott überträgt. Es geht bei Gottes Richten nicht um ein Zwangsmittel, sondern um Gottes Ruf zu einem guten Verhalten. Vielleicht um die letzte Möglichkeit, uns auf einen guten Weg zurückzuführen. Gott schlägt uns nicht, um unsere Gebotserfüllung zu erzwingen, so wie die sogenannte schwarze Pädagogik das Ziel hatte, mit Schlägen den Willen des Kindes zu brechen. So verstehe ich Gottes Handeln nicht. Ich verstehe Gott vielmehr als einen, der um uns wirbt, der uns bittet, aus seiner Liebe und selber liebend zu leben. So wie Paulus schrieb: Wir bitten anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit einem strafenden Gott werden viele falsche Vorstellungen verbunden. Ein Gott, der uns Schmerzen zufügt, weil wir ungehorsam waren, weil wir gegen sein Gesetz verstoßen oder gar seine Autorität untergraben haben. Ein Gott, der Genugtuung fordert und uns deshalb straft. Diese Gottesvorstellungen finde ich schwierig. Die Bibel spricht nicht von einem in Zorn geratenen Gott, der wütend oder auch nur gekränkt eine Strafe über die Menschen verhängt. Solch eine Strafe und Züchtigung verbinden wir oft mit einem in Zorn geratenen Vater, der sein Kind mit Schlägen züchtigt. Dieses elterliche Verhalten ist dem Alten Testament, wie überhaupt dem alten Orient, nicht fremd. Es darf aber nicht einfach auf Gott übertragen werden. Gott ist kein Vater, der in seiner Autorität gekränkt ist und uns straft, weil das göttliche Gesetz das so fordert. Denn jede Übeltat muss eben bestraft werden. Ein solches göttliches Gesetz gibt es nicht. Gott will uns vielmehr durch sein richterliches, rechtschaffendes Handeln auf den rechten Weg zurückbringen. Er ist ein barmherziger Richter, der es gut mit uns meint. Auch unser deutsches Wort zurechtweisen meint ja nicht, dass jemand einen anderen mit Wutanfällen oder Schlägen bedroht, sondern dass er zum rechten Handeln und insofern auf einen guten Weg gewiesen wird. Als zweites Beispiel aus dem Alten Testament schauen wir uns mal 2. Mose bzw. Exodus 34, Vers 7b an. Der wird meist so übersetzt: Aber ungestraft lässt er, nämlich Gott, niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das ist die zweite Hälfte eines Satzes. Ich gehe jetzt nicht auf den Beginn des Satzes ein, auf Vers 7a, der beschreibt das unermessliche Übergewicht der Gnade und Vergebung Gottes gegenüber seiner Heimsuchung unserer Übeltaten. Mir geht es jetzt nur um Vers 7b, nämlich um die Bedeutung der Verben in diesem Halbvers. Das mit ungestraft lassen übersetzte Verb heißt in seiner Grundbedeutung folgenlos sein lassen. Daraus ergeben sich laut Lexikon die Übersetzungsmöglichkeiten für unschuldig erklären, nämlich die Schuld folgenlos sein lassen. Lossprechen, ungestraft lassen. Das zweite Verb, heimsuchen, kann positiv bedeuten, nach dem rechten Sehen, beobachten, sich jemandes annehmen, jemanden besuchen. Und es kann negativ bedeuten, kontrollieren, heimsuchen, Rechenschaft einfordern. Man kann also auch so übersetzen. Aber er, Gott, erklärt gewiss niemanden für unschuldig, Klammer auf, und lässt ihn folgenlos davonkommen, Klammer zu, sondern beobachtet die Missetat der Väter an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Hält man beide Übersetzungen nebeneinander, so ist in der zweiten nicht mehr von einem Gott die Rede, der jede Schuld bestraft und sie an den Nachfahren der Übeltäter heimsucht, sondern von einem Gott, der die Schuld und den Übeltäter benennt und die Folgen seiner Taten gemäß dem Tatfolgezusammenhang auch an den Nachfahren des Übeltäters beobachtet, und zwar nicht distanziert, sondern anteilnehmend beobachtet und beachtet. Das entspricht doch unserer Erfahrung, dass wir manchmal erschüttert beobachten müssen, dass die Folgen von Übeltaten über Generationen hinweg nachwirken und von den kommenden Generationen getragen werden müssen. Das Bild von Gott, das hier gezeichnet wird, ist nicht das eines Gottes, der die Kinder für die Schuld ihrer Väter bestraft. Hier wird vielmehr von einem Gott gesprochen, der die Schuld tausendfach vergibt, in Vers 7a, der die Schuld aber dennoch benennt und verurteilt, damit sie vom Übeltäter nicht wiederholt und fortgesetzt wird. Und weil Schuld immer leidvolle Folgen mit sich bringt, werden von ihr mitunter sogar die kommenden Generationen heimgesucht, woran Gott mitleidend Anteil nimmt. Das sollte uns besonders sensibel für die Folgen unserer Taten machen. Wir müssen an dieser Stelle verstehen, dass eine Schuld nach biblischem Verständnis nicht einfach eine böse Tat ist, sondern zugleich die Folgen dieser Tat zur Tat dazugehören. Eine böse Tat ist nicht mit dem Ende der Tat abgeschlossen, sondern setzt sich fort in den bösen Folgen, die sie mit sich bringt. Soweit zum Alten Testament. Und vielleicht ist ein wenig deutlich geworden, dass man allein schon durch andere Übersetzungsmöglichkeiten einen ganz anderen Sinn in manche Verse hineinbekommt. Jetzt komme ich zum Neuen Testament. Hebräer 12, die Verse 5 bis 7. Die Elberfelder Übersetzung, die als besonders wortgetreu gilt, lautet so: Ihr habt die Ermahnung, und dann ist in der Elberfelder immer noch eine wörtliche Wiedergabe als Anmerkung dazugegeben. Also, ihr habt die Ermahnung, in Klammern wörtlich Ermunterung, ihr habt die Ermahnung, Ermunterung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft, wörtlich zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt, wörtlich geißelt, aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das Wort in Vers 5, das hier mit Züchtigung wiedergegeben ist, heißt laut Lexikon in seiner Grundbedeutung Erziehung, Unterweisung. Das Verb strafen in Vers 5 bedeutet laut Lexikon vor allem ans Licht bringen, jemanden einer Sache überführen, jemanden tadeln, zurechtweisen. Das Züchtigen in Vers 6 bedeutet wieder erziehen, unterweisen. Das Schlagen in demselben Vers bedeutet peitschen, auspeitschen, strafen, züchtigen, misshandeln. Hier ist offenbar das Handeln Gottes mit dem eines Vaters parallelisiert, der sein Kind erzieht. Es handelt sich nämlich um ein Zitat aus Sprüche 3, 11 und 12. Dementsprechend steht in Vers 7 wieder Erziehung und am Schluss Erziehen. Es wird hier also das erzieherische Handeln eines Vaters als Beispiel für das Handeln Gottes benutzt. Mit einer Strafe im juristischen Sinn, bei der auf ein Vergehen notwendig eine Strafe folgen muss, weil das Gesetz es so erfordert, hat das nichts zu tun. Und auch eine Strafe, bei der ein Gott durch unseren Ungehorsam seine Autorität untergraben sieht und uns deshalb bestraft, ist nicht gemeint. Es geht vielmehr um eine Zurechtweisung Gottes, durch den der Mensch einer bösen Tat überführt wird, mit dem Ziel, das Böse in Zukunft zu unterlassen. Wichtig ist deshalb, dass Gottes Handeln nicht einfach darin besteht, uns sinnlos oder als notwendige Folge unserer bösen Tat Schmerzen zuzufügen, sondern dass Gott uns auf einen rechten Weg weisen will und in diesem Sinne uns zurechtweisen. Weil das aus Liebe geschehen soll, Vers 6, kann damit nicht ein Peitschen oder gar Misshandeln gemeint sein. Die körperliche Züchtigung in der Erziehung war zwar damals üblich, das aber auf Gott zu übertragen, halte ich doch für überzogen. Es ist nicht gemeint, dass Gott uns körperliche Schmerzen zufügt, um uns zu maßregeln. Wir wissen heute, dass es sinnvoll ist, wenn Erziehungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Tat stehen, die in Zukunft nicht mehr verübt werden soll. Wenn ein Kind zum Beispiel sein Geschwisterkind beim Spielen ärgert, soll es nicht dafür geschlagen werden, sondern vom Geschwisterkind getrennt werden, sodass das Ärgern nicht mehr möglich ist. Das Kind spürt dann die Folgen seiner eigenen Tat, nämlich die Isolation. Es muss jetzt für gewisse Zeit alleine spielen. So kann es sein, dass Gott einen Menschen die Folgen seiner Tat spüren lässt. Gerade so kann der Mensch lernen, sich in Zukunft anders zu verhalten. Hier spielt wieder der Tat-Folge-Zusammenhang eine Rolle. Wenn ich Böses tue, muss ich selber an den Folgen der Tat leiden. Gerade dies gibt mir zu denken und bewirkt eine Veränderung meines Verhaltens. Jedenfalls dann, wenn es gut geht. Eine alternative Übersetzung des Textes könnte dann so lauten: Ihr habt die Ermunterung vergessen, die zu euch als Kindern spricht: Mein Kind, schätze die Unterweisung Gottes nicht gering und werde nicht schwach, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den unterweist er. Er geißelt aber, Klammer auf, natürlich nicht körperlich, sondern im übertragenen Sinn. Er geißelt aber jedes Kind, das er annimmt. Im Blick auf die Unterweisung haltet aus. Gott begegnet euch als seinen Kindern. Denn welches Kind unterweist seinen Vater nicht? So verstanden ist der Text eine tröstliche Ermunterung und Ermutigung Vers 5, schwere Zeiten durchzustehen. Jeder ernsthafte Glaube kennt Anfechtungen, die ihm das Glauben schwer machen. Gerade solche Anfechtungen können aber den Glauben stärken und wachsen lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, sich klarzumachen, dass nicht jedes Leid eine Erziehungsmaßnahme Gottes ist. Es gibt viel Leid, das nicht Gott gewollt ist. Darum sollte niemand vom Leid eines anderen vorschnell behaupten, es sei eine Zurechtweisung Gottes, die er willig zu ertragen hätte. Also nicht zu ihm sagen, ach, das, was du letzt erleiden musst, da weist dich Gott zurecht und das musst du eben aushalten. Das wäre ganz schwierig, denn dass in einer schweren Zeit Gott an einem Menschen arbeitet, das wissen wir nicht und das kann letztlich nur dieser Mensch selber erkennen und zwar oft auch erst im Nachhinein. Also nicht so tun, als wüssten wir, was da gerade passiert. Dass Gott uns unseren eigenen unheilvollen Taten ausliefern kann, das ist biblisches Allgemeingut. So heißt es schon in Sprüche 1, Vers 30 und 31. Meinen Rat haben sie nicht gewollt. Jede Ermahnung von mir haben sie verschmäht. Darum müssen sie essen von der Frucht ihres Weges und satt werden von ihren Plänen. Denn ihre Untreue bringt die Einfältigen um und die Dummen richtet ihre Sorglosigkeit zugrunde. Wer aber auf mich hört, wohnt sicher und hat Ruhe vor dem Schrecken des Unheils. Der Text spricht über Menschen, die nicht nach Gottes Wegen gefragt und jeden Fingerzeig, jede Ermahnung von ihm ignoriert haben. Gott hat also versucht, sie vor dem Unheil zu bewahren. Sie wollten ihm aber in ihrer Untreue und dummen Sorglosigkeit nicht folgen. Nun müssen sie die Suppe auslöffeln, die sie sich selbst eingebrockt haben. Das Unheil besteht in ihren eigenen Taten, die nun auf sie zurückschlagen. Paulus drückte das dann später einmal kurz und prägnant so aus: Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. An anderer Stelle sagt Paulus einmal, dass Gott die törichten und unverständigen Menschen an die Unreinheit, an das Unheil dahingegeben hat, das sich im Verlangen ihrer Herzen und in ihren Taten breit gemacht hat. Gott tut das nicht, um uns unseren Ungehorsam heimzuzahlen, sondern um uns einen Spiegel vorzuhalten. Dadurch können wir erkennen, was wir in Zukunft anders machen sollten, um Leid und Unheil zu vermeiden. Denn Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. All das lässt den Schluss zu, nicht Gottes Strafen stürzen uns ins Unheil, sondern unser eigenes Handeln. Darum sollten wir nicht vor Gott Angst haben, sondern vor uns selbst. Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf Gottes Zorn und auf sein auf Erden richtendes Handeln an den Menschen vorwerfen. Und ich tue dies im Anschluss an einige spannende und höchst aktuelle Einsichten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Christenheit gemacht wurden. Gottes Zorn und Gericht, sein warnendes, wegweisendes und uns unserer Verfehlungen überführendes Handeln hat ja nicht nur persönliche Dimensionen, sondern auch weltweite. Denn die Welt und ihre Geschichte ist Gott nicht gleichgültig. Immerhin kam er, als er in Jesus Christus in die Welt kam, in sein Eigentum, sagt schon Johannes 1. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Christinnen und Christen klar, dass sie schon vor dem Beginn des Krieges die wegweisenden und warnenden Zeichen Gottes übersehen hatten. So bekannte die erste Synode der Bekennenden Kirche von Berlin im Juli 1945, also kurz nach Ende des Krieges: Gottes Zorn war über uns. Gottes Güte ist es, dass wir nicht gar aus sind. Wer noch lebt, weiß dafür keinen anderen Grund. Die Gottes Wort kannten, haben seinen Zorn gefürchtet und kommen sehen und haben schwer daran getragen. Längst ehe Gott im Zorn sprach, haben wir das Wort seiner Liebe überhört. Längst ehe die Kirchen in Schutt sanken, waren Kanzeln entweiht und Gebete verstummt. Hirten ließen die Herde verschmachten, Gemeinden ließen ihre Pfarrer allein. Längst ehe die Scheinordnung des Reiches zerbrach, war das Recht verfälscht. Längst ehe man Menschen mordete, waren Menschen Gott verloren und daher nichtig geworden. Wessen Leben nichtig ist, dem fällt es nicht schwer zu vernichten. Wer die Liebe verachtet, kämpft nicht um das Recht. Man konnte nach den grauenvollen Erfahrungen des Krieges anscheinend offen von Gottes Zorn sprechen und zugleich von seiner Güte. Und man wusste darum, dass diejenigen, die Gottes Wort kannten, den Zorn Gottes an den Ereignissen der Weltgeschichte haben kommen sehen. Zugleich bekannte die Synode das eigene Versagen. Gottes Wort der Liebe war überhört worden, sodass Gott schließlich im Zorn zu sprechen begann. Kanzeln waren missbraucht und Gebete eingestellt worden, sodass schließlich die Kirchen in Schutt und Asche versanken. Pfarrer hatten versagt, sodass Gottes warnendes Wort nicht durchdringen konnte. Wo das Wort Gottes nicht durchdringt, wird das Leben nichtig, bedeutungslos. Wo das Leben nichtig ist, ist das Vernichten nicht fern. Und heute? Werden wir das Wort der Liebe Gottes noch hören und um Gottes Gnade bitten, auf dass er nicht im Zorn zu uns spreche? Noch beten wir um den Frieden und um die Bewahrung seiner Schöpfung. Aber handeln wir auch danach? Es ist vielleicht entscheidend, dass das warnende und uns überführende Wort Gottes verkündigt wird. Damit deutlich wird, dass das von ihm geschenkte Leben heilig ist. Denn nur was uns heilig ist, bleibt von unserem Vernichten verschont. Beeindruckend ist auch das, was der Schweizer Karl Barth 1945 in einem offenen Brief an die reformierten Gemeinden in Basel schrieb. Wir können den Ausbruch und das Ende dieses Krieges weder als blindes Schicksal und Naturgeschehen noch als bloßes Menschenwerk verstehen. In diesen Ereignissen hat Gott geurteilt und gerichtet über bestimmte menschliche Fehlentwicklungen. Aber eben an diesen Fehlentwicklungen hatten und haben auch wir Anteil. Die Willkür des Menschen, in der er zum Sklaven seiner eigenen Macht wird, in der er das Recht und die Würde der Schwachen mit Füßen tritt, in der er den Namen und das Wort Gottes missachtet und lästert und in der er sich schließlich vor seiner eigenen Schuld verbirgt, indem er den Juden verklagt. Das alles war und ist nicht nur die deutsche, sondern auch die schweizerische Sünde, obwohl sie diesmal bei uns so krass nicht offenbar wurde. Der Krieg war nach Barth nicht einfach Menschenwerk, sondern zugleich auch ein Geschehen, in dem Gott über das Menschenwerk geurteilt und gerichtet hat. Aber wie passt das beides zusammen? Menschenwerk und doch Gottes Werk als Urteil und Gericht? Es passt so zusammen, dass Gott die Menschen an ihr eigenes Werk ausgeliefert und gerade dadurch zu ihnen gesprochen hat. Seht, was eure Taten anrichten. Gott hat also die Menschheit nicht gestraft, indem er ihr einen Krieg schickte, sondern er hat die Menschheit an den von Gott an den von Deutschland angezettelten Krieg hingegeben und dadurch bestimmte menschliche Fehlentwicklungen offengelegt. Er hat das sicher nicht willkürlich getan, sondern um die Menschheit zur Einsicht zu bewegen, auf dass der Mensch nicht erneut zum Sklaven seiner eigenen Macht werde. Denn die Folgen waren furchtbar, die Verletzung jeder Menschenwürde, die Gotteslästerung und die grausame Übertragung eigener Schuld auf die Juden, die als Sündenbock herhalten sollten. Nach dem Krieg, unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Furchtbarkeit, war diese Einsicht in die eigene Schuld noch vorhanden. Heute sucht man die Schuld längst wieder bei den anderen. Das ist immer höchst gefährlich, weil es eigene Verhaltensänderungen ausschließt. Wenn der andere Schuld hat, muss ich mein Handeln ja nicht ändern. Müssten die Kirchen nicht auch heute auf die eigene politische Mitschuld verweisen, um zu einer Entspannung der Weltlage beizutragen? Müssten sie das nicht dringend tun, damit wir nicht wieder zum Sklaven unserer eigenen Macht werden und das Gericht Gottes hervorruften? Ich schließe mit zwei Texten Dietrich Bonhoeffers, die vermitteln, was Gottes Gericht und Zorn bedeuten. Bonhoeffer erlebte ja im Gefängnis der Nazis Bombenangriffe und schrieb darüber. Wenn die Bomben so um das Haus herum einschlagen, kann ich gar nicht anders, als an Gott, an sein Gericht, an den ausgereckten Arm seines Zorns, Jesaja 5, 25 und 9, 11 bis 10, 4, an meine mangelhafte Bereitschaft zu denken. Es ist eben doch so, dass die Not kommen muss, um uns aufzurütteln und ins Gebet zu treiben. Und ich empfinde das jedes Mal als beschämend, und es ist es auch. Dass wir die grauenhaftesten Dinge des Krieges jetzt so intensiv erleben müssen, ist, wenn wir sie überleben, für später wohl die notwendige Erfahrungsgrundlage dafür, dass nur auf dem Boden des Christentums ein Wiederaufbau des Lebens der Völker im Innern und Äußern möglich ist. Darum müssen wir das, was wir erleben, wirklich in uns bewahren, verarbeiten, fruchtbar werden lassen und es nicht von uns abschütteln. Noch nie haben wir den zornigen Gott so handgreiflich zu spüren bekommen. Und auch das ist Gnade. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Die Aufgaben, denen wir entgegengehen, sind ungeheuer. Für sie sollen wir jetzt vorbereitet und reif gemacht werden. Was will nach Bonhoeffer Gottes Zorn? Uns aufrütteln und ins Gebet treiben, uns Erfahrungen vermitteln, die wir bewahren und fruchtbar werden lassen, um unsere Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. Darum ist Gottes Zorn eine Gnade. Müssen wir heute einen solchen Zorn Gottes fürchten? Ich denke, noch nicht. Noch geschieht viel Gutes, noch wird für den Frieden gebetet. Noch gibt es zwar viel Kriegsbereitschaft, aber auch Kriegsskepsis und keine Kriegsbegeisterung. Aber wir sollten uns bewusst machen, nicht Gott ist die Gefahr, wir selbst sind es. Wir strafen uns selbst, wenn wir so weitermachen wie bisher. Diese Einsicht würde schon viel verändern. Ich sorge mich um die weitere Entwicklung, nicht um das gnädige Handeln Gottes, aber um die Folgen unseres Tuns. Ich hoffe, dass die Menschheit zur Einsicht kommt und vielen Menschen bewusst wird, was jetzt der Wille Gottes ist. So wie Karl Barth 1945 über die Deutschen schrieb: Ist es nicht, als ob alle Engel des Himmels den Atem anhielten, in Erwartung dessen, was jetzt jetzt, wo es mit allem deutschen Reichtum, Ruhm und Stolz zu Ende ist, unter den Deutschen geschehen könnte, geschehen müsste? Es könnte sein, dass die Engel des Himmels auch heute wieder den Atem anhalten. Heute, da aller deutsche Reichtum, Ruhm und Stolz wieder zurück ist und gerade deshalb unter den Deutschen etwas geschehen müsste. Die Engel warten auf unsere Antwort. Das war's. Ich hoffe, ich konnte dir einige Gedankenanstöße liefern. Denk weiter drüber nach und prüfe alles und schalte dich demnächst gern wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir viele weiterführende Gedanken und dazu Gottes reichen Segen.